Hallo Laura.
Servus Dennis. Sag ich jetzt einfach so als Berlinerin, ist auch bescheuert. Hi.
Macht nix. Hi, grüß dich. Jetzt sitzen wir zum allerersten Mal für eine Dosis Wissen im Studio. Gemeinsam.
Ja, es sind gleich zwei Premieren. Wir sind in einem, also ich bin ja nicht so oft hier, das ist ja sonst mehr so das kleine Arbeitszimmer bei mir daheim, bei dir glaube ich auch.
Richtig.
Einmal erstmal im Studio, dann auch noch neues Studio, dann auch noch zu zweit.
Und das haben wir noch nie gemacht.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.
Ich habe auch, glaube ich, noch keine einzige Folge von Eine Dosis Wissen im Studio im Verlag aufgenommen. Sondern tatsächlich immer zu Hause im Arbeitszimmer am Abend normalerweise, spät, wenn es draußen dunkel ist und stürmt und regnet oder schneit. So, dass die Folge am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh zum Abruf fertig ist. Das ist das, was typischerweise passiert.
Ja, ich hatte da ein bisschen mehr Glück. Ich hatte so assistiertes ins Podcast, Podcasten reingeschmissen werden.
Betreutes Podcasten.
Betreutes Podcasten, so ganz richtig. Am Anfang. Ja, das lief zum Beispiel viel besser als da im OP. Nein, okay. Im OP hat man ja auch assistiertes Handzittern und irgendwelche Leute, die hinter grünen Vorhängen sitzen und sagen, braucht ihr noch lange für die Naht?
Wenn du darauf anspielen willst, dass wir auf der anästhesiologischen Seite euch immer gerne durch jede OP beten,
ich hatte immer ein super Glück mit denjenigen, die da hinter dem grünen Vorhang saßen, und die hatten meistens mehr Verständnis für auch meine Anfängerinnen-Schwierigkeiten als jetzt manchmal die Leute, die da neben mir standen und gesagt haben,
Anästhesie ist ja auch ein seelsorgerischer Beruf. Aber also wir können alle, die jetzt zuhören, beruhigen. Wir haben jetzt keinen grünen Vorhang zwischen uns aufgespannt.
Ja, wir können uns sehen, das ist aber was Neues.
Richtig, genau. Auch das können wir normalerweise nicht. Das ist eine Dosis Wissen, die 555. Folge, die ihr gerade hört. Wie ihr hört, eine besondere Folge. Es ist der 28. März 2024, wobei das natürlich glatt gelogen ist, weil wir sitzen hier nicht am 28. März, sondern wir haben das vorher für euch aufgenommen, aber ihr könnt das ab heute hören. Und du bist Laura Weisenburger, du bist Ärztin, Fachärztin für Chirurgie.
Bauchchirurgie.
So viel Zeit muss sein. Und Redakteurin in der großen Redaktion, die unter anderem die Apothekenumschau produziert, aber noch so viel mehr.
Ganz genau, ganz genau. Du bist Dennis Ballwieser, auch Arzt, viel in der Anästhesie, nur in der Anästhesie unterwegs gewesen, ne?
Ja, ich habe in der Kinderheilkunde promoviert, aber in der Anästhesie gearbeitet, genau.
Siehste, hier aber kriegt man noch Sachen raus.
Ich bin kein Anästhesist, auch wenn ich das selbst häufig sage und von anderen häufig zu hören bekomme, aber ich habe keinen Facharzt.
Aber dafür den Titel Chefredakteur.
Ja, immerhin.
Bei uns, bei der Apothekenumschau und den Tochtermagazinen. Und genau, ich glaube, den Rest kennt ihr fast alle jetzt, oder so das Wichtigste?
Ja, ich glaube schon. Also das ist ja etwas, was wir auch schon immer so in 20 Sekunden zum Intro jeder Folge sagen, aber sonst erzählen wir ja relativ wenig.
Das stimmt, das soll sich heute
mal
ändern.
Warum wir eigentlich da sitzen und warum wir das machen und warum ihr eine Dosis Wissen hören könnt. Also wir wollen ja nicht sagen, warum ihr es hören sollt, aber wir wollen ein bisschen erklären, warum wir es eigentlich machen.
Genau.
Was uns antreibt.
Du hast mit der Dosis Wissen angefangen, deshalb musst du jetzt auch anfangen.
Ja, richtig. Und also, wen ihr jetzt nicht hört, das ist das Team, das hier vor dem Podcast-Studio sitzt und die Daumen drückt bzw. die Hände wringt, ob das eine hörenswerte Folge wird. Und gemeinsam mit Peter Glück, dem Chefredakteur unseres Audioangebots, mit dem habe ich damals über eine Dosis Wissen diskutiert. Und die Idee, die wir hatten, war, den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sowohl den Ärztinnen und Ärzten als auch den Pflegekräften und grundsätzlich, wer überhaupt darin interessiert ist, etwas anzubieten, wo man in 5 bis 10 Minuten jeden Tag etwas hören kann, so wie man eine Zeitung aufschlägt oder eine Zeitschrift aufschlägt und mal schaut, ob einen was interessiert, was einen aber inhaltlich in der Medizin weiterbringt, weil man ja sowieso viel zu wenig mitbekommt und keine Zeit für Fortbildung hat oder für Weiterbildung. Mhm, und wir allerdings ein Angebot machen wollen, das ganz einfach zu konsumieren ist. An manchen Tagen trifft es genau das, was dich interessiert. An anderen Tagen hörst du was, wo du dir denkst, um Gottes Willen, das habe ich schon in der Ausbildung nicht verstanden.
Aber dann erklären wir es hoffentlich endlich mal so, das wäre ja meine Hoffnung, dass dann gesagt wird, boah, jetzt, also wenn es so erklärt wird, dann ja. Also,
ja gut,
dann werde ich doch noch Neurologin.
Wenn du es in sämtlichen biochemischen Seminaren nicht verstanden hast und dann bei uns, dann ist echt irgendwas schräg. Aber nein, genau, also wo du sagst, jetzt habe ich das nochmal gehört, vielleicht lese ich es dann sogar doch nochmal nach. Wir geben ja manchmal auch Tipps, wo man gerade eine spannende neue Leitlinie oder eine spannende neue Studie finden kann.
Ja, also man kann ja eigentlich immer unten in den Shownotes da eigentlich alles immer finden, also zumindest die wichtigen Zahlen, wenn wir die zitieren, das steht ja immer drin, die geben wir immer mit.
Genau, und die Idee ist ja nicht, dass wir irgendwas anderes ersetzen, sondern dass wir quasi so wie mit so einem Textmarker über diese Wüste von Informationen drüber gehen und so ein bisschen highlighten, das würde sich lohnen. Das ist spannend, das ist relevant, wenn du in der Klinik oder in der Praxis arbeitest, wenn du Patientinnen und Patienten siehst. Und wenn du irgendwie den Anspruch hast, nicht auf dem Wissen stehen zu bleiben, mit dem du aus der Uni rausgegangen bist.
Und ich kann jetzt schon sagen, für mich hat das total funktioniert. Ich war in meiner ganzen klinischen Laufbahn und die ist jetzt auch echt, also die ist jetzt auch wieder ein bisschen länger her schon, aber die hat ja 9 Jahre gedauert, also wirklich als fertige Ärztin in Kliniken arbeiten. Und ich war in der ganzen Klinikzeit nicht so up to date mit eben sowas wie Leitlinien, neue Behandlungsmethoden angeht. Das muss ich tatsächlich zu meiner eigenen Scham gestehen. Ich wusste das auch während der Klinikzeit, dass ich da, ja, ich sollte da echt mal dringend nochmal reinlesen. Und der eine Oberarzt hat schon wieder gesagt, wissen Sie das nicht? Oder haben Sie nicht die und die Studie gelesen? Und es war aber immer so, nein, Mann, ich hatte einen Doppeldecker am Wochenende. Ich habe das nicht auch noch am Montag mit irgendwie minus 24 Stunden Schlaf gelesen.
Es geht mir ganz genauso. Und da kommt ja auch die Idee her. Ich glaube, da haben wir auch dieselben Erfahrungen gemacht. Ich habe nach dem Studium in dem Maximalversorger angefangen, in dem ich auch vorher studiert habe.
Das finde ich eh so krass, das hätte ich glaube ich nicht gemacht, aber.
an der LMU in München in der Anästhesie, also eine der größten anästhesiologischen Kliniken, die es glaube ich überhaupt so gibt.
Wie viele Säle hattet ihr?
In welcher Klinik? Also ich glaube,
ja, okay.
Dass das
also
Ding...
In, dann sagen wir halt in Stadt.
Na, ich glaube, dass das Ding irgendwie 40 bis 50 Säle hat oder sowas.
Boah, da will ich auch nicht OP-Koordinator sein.
Nee, du willst da glaube ich ehrlicherweise gar keine Verantwortung für irgendwas tragen müssen, weil also wie man das durchhält, ist mir ein Rätsel. Wobei die das schon gut gemacht haben. Also die haben dich in der Anästhesie am Anfang mit einem wirklich strukturierten Programm und Mentorinnen und Mentoren, die über ihr normales Arbeitsmaß hinaus einfach noch gesagt haben, hey klar, kümmere ich mich um die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Dann hattest du auch Assistenzarzt da sein.
Ja, und zum Beispiel in der Anästhesie war das immer so, dass du erstmal zu den Kollegen in der Augenklinik geschickt worden bist. Hä? Nicht, dass die Narkose da besonders einfach gewesen wäre, weil die Patientinnen und Patienten waren besonders alt, also so, ne? Aber dafür waren die kurz und deswegen hast du in kurzer Zeit viele Eingriffe gemacht und hast dich erstmal erstmal so das Wichtigste dir drauf schaffen können. Und dann bist du wohin rotiert, wo größere Operationen stattgefunden haben. Ich bin in die Maistraße, in die Frauenklinik rotiert in München. Große Geburtshilfe, großes OP-Programm und ganz speziell was ganz Besonderes, damals noch ein OP-Saal mit 2 OP-Tischen in einem Saal. Große alte Kuppel. Und Riesensaal weil irgendwie historisch geschützt konnte man das da noch so aufrechterhalten, gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Frauenklinik ist da raus, war aber damals noch so. Und da hat man dann so richtig gelernt, wie man Narkose macht. Und da war dann auch jemand im Bereich, der quasi drauf geschaut hat, dass du schnell eine steile Lernkurve hast. Aber wo ich dir recht geben wollte, du wirst da reingeschmissen. Du bist quasi nach wie vielen Jahren Studium am ersten Tag deiner Ausbildung, weil praktisch kannst du nichts. Und dann stehst du da.
Kommt immer darauf an, wie sehr man sich im PJ engagiert hat, ne? Geben wir es offen zu. Aber es stimmt auch, also wenn ich an die ganzen PJlerinnen und PJler denke, die bei uns dann in der Klinik in München waren.
Ich habe in derselben Klinik,
kommt nicht
ich habe in derselben Klinik mein anästhesiologisches PJ gemacht und ja, ich habe da eine ganze Menge gelernt, aber für mich hat es mental einen totalen Unterschied gemacht, dass ich da jetzt Stand und Verantwortung getragen habe. Und das war schon so. Und dann sollst du up to date bleiben. Und dir vergeht ja sowieso schon Hören und Sehen. Und wie du sagst, dann hast du Nachtdienst, hast du 24-Stunden-Schichten, kommst da raus, sollst nochmal was lesen, sollst dich irgendwie selber fortbilden. Es fehlt dir einfach eine Struktur dafür und es fehlt dir ein roter Faden. Und da sucht sich jeder was zusammen. Und was wir halt machen wollen, ist ein Angebot sein, wo du sagst, ich lasse mich einmal am Tag überraschen, lade es runter.
Ohne großartig drüber nachzudenken. Ne? Ich mache halt einfach die Ohrstöpsel rein, Podcast an. Vielen
genau.
Dank auch. Ja.
Und ich würde sagen, wenn dich das an 3 von 5 Tagen interessiert, worüber wir reden, das wäre schon eine ganz, ganz gute Trefferquote. Ich glaube nicht, dass das so ein Podcast ist, wo du jede Folge hörst, um mitreden zu können oder so etwas, ja, sondern du hörst rein, interessiert dich das heute? Wenn ja, dann bleibst du dran. Es sind 10 Minuten und du nimmst aber hoffentlich immer was mit, was du irgendwie praktisch umsetzen kannst.
Das ist zumindest auch mein Anspruch immer, ja, das stimmt. Irgendwas, wo man sagen kann, das kann ich mir für die Klinik merken. Das hilft mir vielleicht auch.
Weißt du noch, was deine erste Folge war?
Oh, wow. Irgendwas mit Corona und Zahlen. Überraschung. Das war ja, wann bin ich da? Oh Gott. Hätte ich mich mal besser vorbereiten können, ey. Ich bin im Frühling 22, vor 2 Jahren dazu gekommen.
Also ich weiß, dass wir jetzt im 4. Jahr sind. Das heißt, wir haben mitten in der Corona-Pandemie angefangen.
Das sowieso, genau.
Und das hat ja auch eine Vorgeschichte. Wir haben nämlich während der Corona-Pandemie jetzt nicht speziell für Menschen im Gesundheitswesen, sondern eigentlich für alle Klartext Corona gemacht. Genau, was wir auch am Anfang täglich gemacht haben. Dann ist das immer weniger geworden, weil es auch das Bedürfnis nicht mehr so gab. Und dann entstand daraus die Idee, wir wollen etwas machen für die Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir einfach angefangen. Und es ist tatsächlich so, wir haben einfach angefangen, einen täglichen Podcast zu machen.
Ja klar, why not? Geht ja total.
Ohne erstmal eine Infrastruktur dafür zu haben, das können wir ja heute sagen. Ja. Und haben uns dann ein Team zusammengesucht und das ist das Geheimnis, weshalb die Hörerinnen und Hörer überhaupt jeden Tag eine Podcast-Folge von uns bekommen. Weil wir einerseits, also draußen sitzt der Sebastian Brotkorb, das ist der Redakteur, der dafür sorgt, dass wir jeden Tag ein Skript vorliegen haben. Und
ja,
das
bitte
andere
glaub nicht,
ist,
dass ich das alles auswendig lerne. Oder genau. So. Das ist alles Skript. Also es ist nicht abgelesen, aber es ist viel, 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 viel Hilfestellung und Hintergrundinfos.
Ja, ohne das wären wir komplett aufgeschmissen. Und das wird erarbeitet von einem Team von freien Kolleginnen und Kollegen, die durch die Gegend ziehen und jeder in so seinem Interessen- und Spezialgebiet auch ein bisschen bewandert, suchen, worüber man denn berichten könnte und das dann für uns aufschreiben.
Ja, also, aber auch die Expertinnen, Experten anruft, ne, mit denen redet. Auch das könnten wir jetzt nicht alleine jedem
nee,
Mal
wir sind
durchklingeln
eigentlich
und
nur,
mal hören.
Wir präsentieren
wir
nur.
Wir sind Sprachrohr.
Und finden hoffentlich einen Weg, wie wir das für euch so erzählen, wenn ihr zuhört, dass es auf der einen Seite natürlich, das sind Fachinformationen, das soll irgendwie schon ein gewisses Niveau haben, so dass ihr was damit anfangen könnt und es idealerweise nicht nochmal selber nachlesen müsst. Aber gleichzeitig soll es so zum Hören sein, dass man nicht das Gefühl hat, es wird einem hier gerade die Packungsbeilage vorgelesen. Das ja. wäre so unser Idealziel.
Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich dann die Skripte durchgehe. So und so viel Prozent von so und so viel, da versuche ich mal zu überlegen, oh, wie kann ich das jetzt irgendwie runterbrechen? Aber es ist manchmal, bei Studien ist es dann halt so, ne? Wenn wir über Studien berichten, dann sind es eben auch die nackten Zahlen.
Die Situation ist ja auch ein bisschen schräg, weil ein Podcast ja normalerweise etwas ist, so wie wir jetzt hier gerade sitzen,
so,
wo
ja,
sich zwei Menschen
eben
unterhalten und nicht, wo eine Person allen, die zuhören, irgendetwas aufs Ohr erzählt.
Und dass man auch irgendeine Reaktion sieht. Man sieht ja gar nicht, genau. War das jetzt ein Witz, der angekommen ist oder nicht. Naja.
Ja, aber das Ganze hat natürlich einen ernsten Hintergrund, weil wir wissen aus eigener Erfahrung, also zumindest du und ich, aber viele auch, die hier im Team arbeiten, wir können euch dazu nochmal erzählen, dass es neben uns im Haus noch, ich habe neulich durchgezählt, ich glaube, es sind 15 Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, die entweder Ärztin oder Arzt oder Apothekerin oder Apotheker sind, die also hier wissenschaftlich arbeiten quasi. Das sind die, die alle Inhalte, die das Haus verlassen, fact-checken, ob das irgendwo dokumentiert ist, das, was wir behaupten, dass das tatsächlich so ist. Und
ja,
das
aber
heißt,
nicht nur dokumentiert, sondern halt auch vernünftig gemacht. Ne? Da darf nicht irgend so ein Rip-Off-Journal.
Nee, evidence-based. Ja. Also alles, was wir hier machen und egal, ob das irgendwo gedruckt oder im Internet geschrieben oder hier eben für das Hören produziert ist, hat eine Evidenzbasierung. Wir brauchen immer eine Quelle, wir brauchen immer ein Journal oder eine Leitlinie, wo das drinsteht. Und da sind wir echt pingelig, wir gehen auch manchen Kolleginnen und Kollegen damit auf die Nerven, wenn einfach doch mal was raus kann. Ja, muss man
aber
was
der
so
muss
genau
ich auch sagen,
überprüfen.
Da, ich bin ja in der Doppelrolle, nämlich Redakteurin, ich schreibe ja selber Texte und kommentiere natürlich auch fachwissenschaftlich, darf dann alles sehen, was chirurgisch irgendwie relevant ist, was mir immer noch total viel Spaß macht, denn das ist so ein bisschen Heimatgefühl, ist die Chirurgie ja doch, auch wenn man nur drüber liest. Aber das ist mein liebster Kommentar, Quelle, Fragezeichen. Das ist schrecklich, wenn ich den selber lesen muss, weil dann muss ich selber nochmal nachdenken, ja, wo war die Quelle jetzt gleich? Aber ich schreibe es auch selber daneben. Also.
Ja, und das ist ja das Interessante, wenn du eben in der Klinik anfängst zu arbeiten und so deine Lernkurve hinlegst und dich dann manchmal fragst, wo kommt das eigentlich her? Weil es gibt ja dann doch in jeder Klinik so tradiertes Wissen, das wird hier halt so gemacht.
Oh ja.
Und wenn du dann irgendwo mal reinbohrst, weil du vielleicht auch irgendwie eine unangenehme Nachfrage von einer Oberärztin gestellt bekommen hast oder sowas, oder du sollst eine Fortbildung vorbereiten, die du als Weiterbildungsassistent selbst halten musst, um quasi an der Aufgabe zu wachsen, dann suchst du nach einer Quelle für irgendetwas, was in diesem Klinikum immer so gemacht wird und stellst fest, komisch, also mit Leitlinien zu vereinbaren ist das ja so richtig nicht. Ja? Und auch im Gespräch mit älteren Oberärztinnen und Oberärzten ist keiner mehr zu finden, der weiß, wo das herkommt.
Da haben wir immer schon Zug gemacht.
Exakt. Und dann ist es ja auch schwierig, Wissen eben so neu reinzutragen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Kitteltasche immer dicker angewachsen ist von irgendwelchen ausgedruckten Paper und Journals, ja, die einem auch so zugesteckt worden sind, wo man gesagt hat, hier, das liest doch das mal so von oberärztlicher Seite gut gemeint, ja. Also
voll nett eigentlich.
Ja, total nett, nur völlig unrealistisch, das irgendwie auch dann nachzuhalten.
Aber du hast auch selber ausgedruckt.
Ja, ja.
Streber.
Ja, ausgedruckt, nicht gelesen. Ne? Habe ich nicht gesagt.
doch, ich habe es hier. Es wird demnächst entsorgt. Wenn der Kasak gewechselt werden muss.
Richtig.
Wenn ja, so weit bin ich auch. Also, so weit bin ich tatsächlich nie gekommen, dass ich dann damit ausdrucken winken konnte. Nee, ich bin immer im Boden versunken, wenn mich jemand gefragt hat. Und dann haben sie das noch nicht. Nein.
Oh. Und sagen wir mal, in der idealen Welt dürfte es das Bedürfnis für so ein Angebot wie unseres überhaupt nicht geben. Nee. Also, wir dürfen eigentlich keine Hörer haben. Weil,
ist das jetzt unser Ziel? Jetzt müssen wir nochmal.
Ja, die endgültige Nein, Abschaffung recht. Dieses Podcasts, ja. Das ist unser Ziel. Weil in einer idealen Welt hätten ja alle Zeit für Fortbildung, würden zu Kongressen fahren.
Wären wach genug, um die 13 Seiten Studien auf Englisch zu lesen und zu verstehen.
Das wäre Arbeitszeit.
Das wäre so super. Da habe ich in dem einen Interview sogar nachgefragt.
Wo?
Bei Interview, wir hatten einmal den AWMF-Präsidenten, wenn ich jetzt noch schnell auf den Namen kommen würde, steht hier.
Ah, das kann man doch in den Shownotes nachlesen.
Ja, genau, das kann man in den Shownotes nachlesen. Die Folge kann man auch nachhören, das war eine Folge. Ja. Und da haben wir uns unterhalten und da habe ich ihn auch gefragt, wäre das nicht eine Idee, dass man eben sagt, das ist halt Fortbildungszeit. Man hat ja bezahlte Fortbildungstage, also sagen wir mal in
Das behaupten allen die immer. Gab es das bei euch in der Realität, bezahlte Fortbildungstage?
Ja. Ja, ja doch, da wurde uns auch auf die Finger geklopft. Ich erinnere mich irgendwie nur an diesen sehr menschlichen, empathischen Umgang. Nein, aber da kriegte man immer Ärger, wenn man die nicht wahrgenommen hat.
Okay, ja, das ist aber ein Qualitätszeichen eigentlich.
In der Theorie. Weil wenn du dann auf Fortbildung gehen wolltest, dann hattest du dir mal eine rausgesucht, die du gut fandest, die meinetwegen dann auch noch, als ich noch keine Kinder hatte, war das wurscht, ja, wie lange ich da unterwegs bin, aber später war das natürlich schon irgendwie relevant, wie lange brauche ich denn da wieder nach Hause und so weiter. Und es passte alles und dann hieß es, ja, nee, da sind leider schon drei
sind
andere
unterbesetzt,
weg.
Ja.
Und dann stehst du wieder da und hast wieder keine Fortbildung eingereicht. Also das hatte ich auch ganz oft, dass ich irgendwie dann eigentlich wollte und auch das Richtige mir vorgenommen hatte und dann so, nee, da können wir sie nicht gehen lassen. Und dann, aber an dem Tag war dann wieder irgendjemand aus dem Urlaub zurückgekommen und so, jetzt muss jemand nach Hause gehen.
Mhm, ja, genau.
Eine Schweigeminute für diese fürchterliche.
Naja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen die Krux. Ne? Also ja. Wo ich mich immer wahnsinnig habe aufregen können, und das ist vielleicht auch so eine anästhesiologische Krankheit, weil das dieser Vergleich da, glaube ich, noch häufiger gezogen wird als jetzt bei euch ChirurgInnen. Da gab es immer diese Bilder von dem Vergleich eines OPs mit dem Cockpit eines Flugzeugs. Und
ihr seid die Piloten oder Pilotinnen.
Da wird sich gerne so verglichen, dass man sagt, wir wollen quasi so kommunizieren wie in einem Cockpit, also offen, Fehlerkultur, alles ansprechen, alles muss ausgesprochen werden, auch wenn du nur ein Bauchgefühl hast, und das ist ja ist alles richtig. Du sollst auch mit Checklisten arbeiten, damit nichts vergessen wird. Also das eine eine ist, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich in verschiedenen OPs unbeliebt gemacht habe, weil ich darauf bestanden habe, dass wir jetzt den Timeout machen, der in der Checkliste vorgesehen war. Ja, ja, wenn dir das wichtig ist.
Da hättest du dich bei uns sehr beliebt gemacht, weil das haben wir immer gemacht.
Nee, also und es gab viele Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben und die das auch begeistert mitgemacht haben. Es gab genauso auch so die gesagt haben, also verstehen sie jetzt wirklich nicht, wozu das hier nötig ist. Mhm. Es sei ja wohl klar, wer da auf dem Tisch liegt und was wir vorhätten.
Und das ist ja mit Verlaub ganz schön arrogant.
Ja, das ist nicht nur arrogant, sondern ich glaube ja auch, dass da viel von dem drinsteckt, warum wir dann eben in der Medizin immer wieder in diese Fallen reintappen, warum die Fehler passieren, warum es zu Komplikationen kommt, die man nicht haben müsste, warum man Sachen dann macht, länger dauern, als sie dauern müssten, so. Ja, und warum sich neues Wissen so schlecht durchsetzt. Und also habe ich mich auch schon ein paar Mal unbeliebt gemacht damit. Für mich ist der Kernunterschied halt einfach, dass Piloten das ja machen, weil sie selber in diesem Flugzeug sitzen und Ärztinnen und Ärzte, die liegen halt nicht selber auf dem Tisch oder baden die Medikation nicht selber aus und deswegen ist dieser Fehlerkulturvergleich halt irgendwie schief. Ne?
Das stimmt.
Das passt nicht so richtig. Und das stimmt halt an so vielen Stellen und das führt auch, finde ich, dazu, wenn man über die Aus- und Fortbildung nachdenkt, dass das halt nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte. Ich glaube, das ist in einigen anderen Berufen, nicht in allen, sicher,
ja,
ist das schon nochmal kulturell was anderes.
Das, glaube ich, kommt auch, also dass eben da auch diejenigen, die noch mitten in der Ausbildung stecken, nicht so ganz ernst genommen werden. Also auf meine Frage übrigens wurde dann geantwortet, könnte man das nicht zur Ausbildungszeit dazu rechnen, zur Fortbildungszeit, das wurde nur ausweichend geantwortet, die wurde gar nicht endgültig irgendwie beantwortet.
Von dem AMF-Präsidenten, also der wollte sich da nicht positionieren, heißt das.
Also
das
weiß ich nicht mehr, keine Antwort, groß gewunden. Und,
ja.
Ist ja auch okay in seiner Position, aber es ist natürlich sehr, sehr kurz gedacht. Denn das, was wir ja auch haben und das, was gerade die Chirurgie hat, ist ja ein irrwitziges Nachwuchsproblem.
Ja, keine Frage. Und also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Hauptthema an der Kaffeemaschine ab einem gewissen Weiterbildungsgrad war ja nicht mehr, was man macht, wo man forscht, wo man hin will, sondern das war der Plan B. Also das führende Thema war, was ist deine Exit-Strategie mindestens aus der Klinik, wenn nicht aus der praktizierten Medizin insgesamt?
Das ist ganz spannend. Das habe ich in der Chirurgie ein bisschen anders erlebt, beziehungsweise ich erlebe es jetzt. Ich habe immer noch natürlich Kontakt zu mehreren Kolleginnen, tatsächlich sind es aus der Klinik, aus der Chirurgie. Und naja gut, ich bin jetzt natürlich auch so ein Beispiel, ja, so ein Klinik-Dropout, die eben den Weg nicht da weitergegangen ist und auch nicht in eine Praxis gegangen ist. Aber das ist ganz, ganz oft Thema. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Vor allen Dingen natürlich, weil du in der Chirurgie ja, also gerade in der großen Bauchchirurgie, wenn du dort bleiben willst, da bist du an die Klinik gebunden. Kannst ja kaum sagen, naja, die Hemikolektomie, die mache ich Ihnen hier am Donnerstagnachmittag in meiner Praxis. Das geht nicht. Und da habe ich
bin jetzt vorsichtig, ich fürchte, wir finden jemanden, der das macht.
Fast-Track-Hemikolektomie. Ja. Okay, also sollte man vielleicht nicht machen, also sollte man vielleicht nicht regelmäßig machen, so. Aber die suchen auch alle. Und zwar jetzt, nachdem sie fertig sind. Und das muss man sich mal vorstellen.
Das ist ja das Kranke. Wie viele Jahre hast du dann reingesteckt?
Naja gut, mit eben zwei Schwangerschaften, mit natürlich komplett, haben wir gerade die Folge zugemacht, operieren in der Schwangerschaft, das hat bei mir gerade so, da gab es die ersten zarten Versuche in die Richtung, das war in meinem Krankenhaus undenkbar, das heißt also da habe ich jeweils 18 Monate Praxis verloren, kam natürlich komplett überhaupt nicht in den OP, war ausschließlich im Aufnahmezentrum, da wo man eben wirklich 0, gar, also halt nur wirklich nur sprachlichen Patientenkontakt, das war immer ganz toll, riesige OPs aufgeklärt, machen Sie das dann auch? Nein. Ich würde gerne, aber ich darf nicht.
Ich darf nicht.
Genau, das verloren dann natürlich ich habe in Teilzeit gearbeitet, weil ich eben nicht gerne nach Hause kommen wollte und mein Kind nicht mehr sehen.
Immerhin konntest du in Teilzeit arbeiten.
Ich durfte in Teilzeit arbeiten, ja, es wurde mir gnädigerweise gestattet, wenn auch nicht gern.
Das heißt, es war dieses typische Gefühl, man kann das jetzt nicht mehr verweigern.
Ja, ja. Ganz klar.
Also fernab von...
Es wurde auch gesagt, Sie haben ein Recht darauf, aber ich finde es nicht toll.
Fernab von positiv gestalten und unterstützen, sondern... Mhm. Ja, okay.
Tipptopp. Genau, und damit habe ich dann overall für meinen Facharzt in der Bauchchirurgie halt schon meine, 8 Jahre gebraucht ungefähr.
Und dann gehst du nach 8 Jahren los, also jetzt nicht du, sondern ja, andere Kolleginnen und halt, Kollegen.
Genau, sag mal, eine zieht es durch. Minimum ist Fahrradszeit 6 Jahre. Die musst du ja machen. Das ist festgelegt.
Aber was mich interessieren würde noch ist, du hast ja deinen Ausstieg nicht gesucht, oder? Das
halb,
hat sich ja halt so ergeben.
Ja, teils, teils. Naja, also ich hätte ihn natürlich nicht gefunden, wenn ich nicht auch irgendwo mit einem halben Auge drauf geguckt hätte.
Weil wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, auch denen, die jetzt quasi gerade mitten in der Ausbildung sind oder so Facharztausbildung schon hinter sich haben und in der Klinik Karriere machen, die suchen zwar nach Möglichkeiten, noch was anderes zu tun, aber halt aus Verzweiflung darüber, wie das System im Moment ist, nicht weil sie ihren Beruf nicht gerne machen würden.
Ja, das stimmt.
Also das in einer anderen Umgebung, wären die alle begeistert in der Klinik oder auch in der Praxis tätig. Aber die Frage ist halt, wie kannst du das irgendwie mit einem Leben vereinbaren?
Ja.
Ja, auch so Nebensächlichkeiten von der Beziehung angefangen, darüber die eigenen Kinder kennenzulernen und gelegentlich auch was zu haben vom Leben und nicht mit Mitte 50 biologisch vorgealtert so dem Rentenalter entgegen zu wackeln. Ja, also das nehme ich schon in Gesprächen wahr, dass das viele umtreibt. Und
das hat sich, glaube ich, aber auch da deutlich gewandelt. Also gerade, das habe ich wiederum dann noch so mitbekommen, dass gerade die jüngere Generation, die dann eben von der Uni kam oder die jetzt von der Uni kommt, da ein ganz anderes Bewusstsein hat. Also dass da eben, genau, das sind Werte, die eben einfach von den Altvorderen von uns, da hieß es noch so, naja, wenn sie hier nicht 56 Stunden am Stück sind, dann wissen sie überhaupt gar nicht, was Arbeiten ist. Aber die jetzt, die sind halt mehr so von wegen so, nein, schon mal was von Work-Life-Balance gehört.
Aber statt dass die Leute, die was entscheiden können, sagen, hey, endlich kommt da eine Generation, die verstanden hat, wie es funktionieren muss und worauf es ankommt im Leben, stattdessen wird denen erstmal das entgegengehalten. Also wenn ihr hier nicht die 24 Stunden und am besten Doppelschichten runterreißt, dann nehmen wir euch gar nicht ernst. Das ist echt schwierig. Und man könnte ja sogar in den bestehenden Strukturen versuchen, eine Klinik so zu planen, dass sie die Menschen, die darin arbeiten, nicht komplett verschleißt. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, Geld ist in dem System mehr als genug. Die Frage ist, wie wird es verteilt und welche Schwerpunkte lege ich?
Ja gut, ich meine, die melden sich ja alle gerade. Ne? Wir haben berichtet, wir haben die jetzt gerade laufen wieder die ÄrztInnen-Streiks an den Unikliniken, glaube ich, sind sie gerade dabei.
Sind sie mittendrin?
Dann wir hatten die Apotheken sind dabei. Also alle sagen das ja laut, soweit es in ihrer Macht steht. Man muss ja dann auch immer gucken, wir hatten das ja am Anfang, neben Nachtdiensten und Fortbildung. Und dann stellst du dich auch noch tagsüber auf der Straße hin nach deinem Nachtdienst und sagst so, und jetzt streike ich. Also das muss ja dann auch nochmal irgendwo untergebracht werden. Das finde ich schon ganz schön krass, aber ja, wird denen zugehört? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Finde ich Gehör? Nicht so wirklich.
Sie finden auf der einen Seite kein Gehör und auf der anderen Seite glaube ich auch, und das ist etwas, was wir vielleicht auch nochmal stärker an die Kolleginnen und Kollegen transportieren müssen, auch jetzt nicht nur die Ärztlichen, sondern auch aus der Pflege, auch aus den anderen Gesundheitsberufen. Ich glaube, es kommt eine Phase, in der Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wieder wesentlich stärker berufspolitisch engagieren müssen, organisieren müssen und
ja, die ist eigentlich schon da.
Ja, die ist eigentlich sind, ne? Ist sie natürlich lange da, aber erlebst du das als im Kolleginnenkreis, nee. dass man sich da schon wieder klar dazu bekennt und dass man sich da engagiert? Also ich weiß noch, jetzt wieder eine Rückwärtsbetrachtung, 2006 Ärztestreik, das waren einige in den Kliniken, die da aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen das jetzt reißen. Im Moment fehlt mir das ehrlicherweise so ein bisschen, dass die Leute sagen, hey, das geht wirklich nicht weiter so und wir müssen etwas am System ändern, wenn wir in der Zukunft noch gestalten sollen. Und ich glaube, wenn es irgendwie weitergehen soll und auch unter den politischen Rahmenbedingungen mit den veränderten Krankenhausplanungen, das nicht komplett einfach dem Zufall überlassen werden soll, was da passiert, dann müssten sich die jungen Kolleginnen und Kollegen stärker einbringen. Es tun einige. Wir haben sowohl bei Ne Dosis Wissen ein paar vorgestellt, als auch Julia in ihrem Podcast Frau Doktor übernehmen stimmt, sie schon einige gesprochen. Aber, Entschuldigung, ich glaube, da müsste eigentlich noch wesentlich mehr kommen.
Tja, also das ist auf jeden Fall, das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass wir das hier so mitverfolgen können. Es ist natürlich keine besonders tolle Entwicklung oder wenn wir da jetzt so drüber reflektieren, genau, warum geht es nicht schneller oder was müsste da eigentlich noch alles passieren, hören die in der Politik alle nicht zu. Aber ich finde, das macht für mich auch definitiv einen Reiz von der Dosiswissen aus, muss ich an der Stelle mal sagen, dass wir da so richtiggehend Berichterstatter und Berichterstatterin sind, die dann eben auch das so ein bisschen dokumentieren, wie geht das jetzt weiter und wie entwickelt sich das, ja.
Ich denke da schon tatsächlich drüber nach. Ich habe das auch neulich erst mit Peter, eben unserem Chefredakteur für die Hörangebote bei unserem Verlag besprochen. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich auch noch mehr hin, weil da passiert mir zu wenig. Und ich nehme da politisch durchaus einen Spielraum wahr. Und da geht es jetzt nicht um Parteipolitik, sondern da geht es um dieses Berufspolitische, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sich nicht nur dafür interessieren, sondern auch lernen, wie sie ihre Stimme dafür einsetzen, dass sie dieses System mitgestalten können, so dass es irgendwie funktionieren kann.
Weil ich glaube, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, da wüsste ich ja heute noch nicht mal so wirklich, wie ich das machen würde oder anstellen würde. Ich kann jetzt nur darüber berichten, aber ja, also das Wissen ist da 0,0 vorhanden, würde ich jetzt mal sagen bei den meisten.
Glaube ich auch. Und wenn wir immer darüber reden, wie quasi das Gesundheitswesen sich verändern sollte, dann ist ja auch schnell da, das berichten wir dann auch immer, dass die Menschen im Gesundheitswesen sagen, naja, wir wüssten schon, wie es geht, aber wir können es ja nicht mitgestalten. Und da muss man irgendwie die Informationen liefern, das wäre unsere Aufgabe journalistisch, dass man sagt, okay, was kann man denn mitgestalten und auf welchem Weg könnte das gehen? Weil ich glaube, dass das für die, die uns zuhören, durchaus auch interessant wäre, neben dem ganzen Fachlichen, was wir ja natürlich weitermachen, weil es uns auch selber interessiert. Mhm. Also ich muss auch zugeben, ich war noch nie so gut informiert über die Sachen, wie sie passieren, wie jetzt, wo ich hier arbeite. Das ist übrigens was, was mich tatsächlich interessieren würde von den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Also wenn euch das interessiert oder auch nicht interessiert und wenn ihr uns sagen wollt, was euch interessiert, dann...
Oder ihr sagt, das soll ich jetzt auch noch machen, spinnst du?
Ihr könnt uns auch schreiben, dass wir einfach aufhören sollen. Aber noch mehr würde uns interessieren, was ihr mehr von uns hören wollt. Also schreibt uns doch eine E-Mail an redaktion@gesundheithoeren.de mit Bindestrich, ohne Bindestrich, mit Ö oder OE. Es ist völlig egal. Es kommt alles an und wir lesen alles. Und wir antworten meistens auch ganz nett.
Ja, doch.
Also ich nicht, aber Menschen, diese E-Mails lesen, du schon. Ja, okay. Also Laura antwortet euch.
Ich antworte nett. Ja. Versprochen.
Ich halte mich raus. So, das waren die ersten 555. Ich finde ja erstmal bin ich total froh, dass du seit der Hälfte mindestens mitmachst.
Ich auch. Mir macht das voll Spaß.
Mir auch. Das ist tatsächlich auch, kann ich mal ganz offen sagen, das Einzige, wo ich noch so richtig journalistisch, handwerklich richtig selber etwas mache, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, als Chefredakteurin oder Chefredakteur ist man ansonsten
nicht
mehr in der Situation, dass man so was recherchiert und schreibt und daran feilt. Das geht eigentlich nicht, aber hier bei Eine Dosis Wissen, das ist noch echt selbst gemacht.
Hands on.
Also mit Sebastians Skripten.
Ja, aber hands on. Aber doch, so ist es. Nein, das macht auch wirklich Spaß. Auch wenn wir normalerweise immer im eigenen Kämmerlein sitzen und das alleine machen.
Ich wollte gerade sagen, und aber auch wirklich, also die sind quasi noch backfrisch, die Folgen, wenn sie draußen ankommen. Ne? Also
ja, deine sind ja immer super fresh. Die kommen irgendwie.
Über Nacht.
Ich sehe dann immer die Zeit. Dennis hat die Mail geschrieben. Was war's? 22.33 Uhr.
Ja, das geht tatsächlich auch nur, das kann ich jetzt an der Stelle auch mal verraten, weil wir ein Team von freundlichen Kolleginnen und Kollegen in Leipzig haben, bei den Podcast-Produzenten, die sich die Nächte um die Ohren schlagen für uns und diese Folgen dann fertig machen. Damit die morgens um sechs.
Ja, Nachtschicht nicht mehr. Ich bin fertig mit
Die Nachtschicht ist gut, weil dann sind die Kinder im Bett und im Haus schlafen hoffentlich möglichst viele und dann kann man entspannt eine Podcast-Folge aufnehmen, ohne Zeitdruck.
Ja. 555 Folgen ist echt richtig, richtig viel. Jetzt machen wir auch erstmal Pause. Jetzt habt ihr uns echt lange genug ertragen. Die Osterfeiertage kommt ja keine Folge. Wenn ihr uns aber nicht verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt gleich, denn dann kriegt ihr eure Nachricht aufs Handy, dass wir die wieder draußen sind am Dienstag nach Ostern, logischerweise. Und da sind wir auch nicht in voller Breite, leider nicht zu zweit und aber wieder ganz normal in den kompakten 10 Minuten hörbar.
Und alleine.
Und ja, allein.
Und wir wissen heute, wo wir hier sitzen, noch nicht, wer von uns das aufgenommen haben wird.
Das war, oh,
das ist aufregend.
Aufnahme-Roulette.
Spannend.
Ich kann kaum an mich halten, aber wir haben jetzt noch Zeit, endlich mal all diejenigen wirklich namentlich hier zu erwähnen, die eigentlich hinter der Dosis Wissen stehen, neben uns, die ihr so sonst hört und die wir uns immer vorstellen mit Namen. Magst du mal anfangen?
Das machen wir. Die Autorinnen, die die Folgen vorbereiten, recherchieren, mit den Expertinnen und Experten sprechen und uns das Ganze dann so vorbereiten, dass wir loslegen können, sind Jana Hauschild, Christian Heinrich, Johanna Häufeling, Judith Schmitz, Vincent Zuppé, Klaus Wilhelm und Christian Wolf.
Und in der Redaktion sind für uns dabei Sebastian Brotkorb, Jessica Roth und Karin Seidler und natürlich unser Chefredakteur Peter Glück.
Und alles, was wir machen, ist euch das präsentieren, hoffentlich unterhaltsam und hörenswert. Und wir sind Laura Weißenburger
und Dennis Ballwieser.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.